Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Hallo Martin, schön wieder dabei zu sein.
Hallo Gerhard. Und wir haben wieder Herrn Matthias Litschke von der Firma Advice & Company, ein Unternehmensberater mit Schwerpunkt Sanierung und Restrukturierung dabei. Lieber Herr Litschke,
hallo, Dr. Müller.
Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
In der letzten Folge hatten wir uns den Fall angesehen, dass ein Autozulieferer in die Insolvenz kommt und wie das dann abläuft, und waren dort stehen geblieben, dass wir gesagt haben, es muss analysiert werden, ob wir einen unternehmerischen Kern haben, Unternehmenskern haben, der fortführungsfähig ist, dass das Unternehmen vom Geschäftsmodell her eine Zukunft hat. Jetzt unterstellen wir mal, dass das der Fall ist. Das heißt, der Insolvenzverwalter hat das beauftragt oder hat Gespräche geführt und man sieht, ja, hier, es kann weitergehen mit diesem Standort, mit dem Unternehmen. Die Produkte werden weiter nachgefragt sein, trotz der Insolvenz. Wie sind denn die nächsten Schritte, Herr Litschke? Wie geht's dann weiter, wenn wir so weit sind?
Genau, wir haben jetzt mehrere Schritte. Wie schon beschrieben, haben wir jetzt gedanklich eine sogenannte Fortführungsvereinbarung geschlossen. Also die Kunden decken für den Moment die Verluste, aber natürlich nicht in beliebiger Höhe. Das heißt, der Insolvenzverwalter wird jetzt bemüht sein, offensichtliche Verluste abzustellen oder Kosten zu vermeiden, wo möglich. Und damit die Kosten der Fortführung im Griff zu halten. Parallel dazu ist es...
Wie lange führen wir den fort?
Theoretisch können Sie das ad infinitum machen. Es gibt eigentlich keine Obergrenze, solange Sie das prozessual hinbekommen. Im Normalfall führt man fort, bis ein Verkauf erfolgreich durchgeführt wurde. Aber ich habe auch schon Fälle gesehen, wo auf Jahre fortgeführt wurde.
Das stimmt. Ich erinnere mich auch an einen. Der ist allerdings mehr als 20 Jahre her.
Ja, mein Fall war noch nicht so lange her, aber das kann tatsächlich mal Sinn machen, entweder wenn das Unternehmen stabil ist und der Verkaufsprozess einfach eine Weile dauert, oder wenn Unternehmensteile überbleiben, für die man keine gute Lösung findet, die man tatsächlich noch, ich sag mal, zu Ende und ausproduziert. Ich glaube, da wollen wir noch mal am Ende drüber sprechen,
nicht? Mhm. Ja, aber in dem Fall, wenn ich ein intaktes Geschäftsmodell habe und eine Firma, die grundsätzlich fortbestehen kann, spricht da viel dafür, dass man dann auch, denke ich, in so einen M&A-Prozess geht.
Natürlich, ne? Klar. Ja. Das sollte das Ziel sein. Also im Normalfall habe ich jetzt ja auch mehrere Elemente. Das eine ist, ich habe einen Kunden, der für den Moment einen insolventen Zulieferer hat. Der darf mir sozusagen nicht die Lust verlieren. Der muss den Glauben behalten, dass das Unternehmen funktioniert und bei der Stange bleiben und nicht auf die Idee kommen, seine Produkte zu verlagern. Ich habe eine Belegschaft, die ja auch verunsichert ist in dem Moment, und es ist deshalb auch sehr wichtig, hier Stabilität in der Form drin zu halten, dass die relevanten Mitarbeiter da bleiben. Also auch der Betriebsrat spielt hier eine wichtige Rolle, dass er eine optimistische Haltung einnimmt und gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter den Mitarbeitern vermittelt, ihr habt hier eine Chance. Es gibt keinen Grund, jetzt sofort einen neuen Job zu suchen, denn auch das ist eine Möglichkeit, wie einem das Unternehmen in den Händen zerrinnen und auseinanderbröseln kann.
Das heißt, es besteht schon die Notwendigkeit, einigermaßen Gas zu geben, um allen Beteiligten eine Perspektive aufzuzeigen.
Genau, der Prozess muss schnell gehen. Je länger es dauert, desto unwahrscheinlicher wird eigentlich ein erfolgreicher Verkauf. Das heißt, im Normalfall wird man jetzt hier versuchen, möglichst schnell Transparenz ins Unternehmen zu bringen, zu verstehen, das Ganze in Zahlen zu kleiden, zu verstehen, wo wird Geld verdient und wo nicht. Welche Produkte haben wir eigentlich, etc., etc. Und damit wird ein M&A-Prozess angestoßen.
Wer kommt dann und wer hat dann Interesse an dem Unternehmen? Wer will das kaufen?
Variante 1, ein direkter Wettbewerber, also ich sage mal ein strategischer Investor. Das wäre meistens für die Mitarbeiter der angenehmste Fall. Jemand, der das Gleiche macht und mehr vom Gleichen kauft. Variante 2, auch durchaus Finanzinvestoren, also ein Unternehmen, der nicht selber Industrieunternehmer ist, aber zum Beispiel eine Beteiligungsgesellschaft oder ein Private Equity Fonds, der ein Unternehmen kauft, es restrukturiert in der Annahme, dass er es später vielleicht weiterverkauft.
Passiert das momentan auch noch oder ist das in der jetzigen Situation eher ein theoretischer Fall?
Gibt es durchaus auch. Eine solche Situation ist ja stets auch für einen Investor eine Möglichkeit, unter Umständen günstig einzukaufen, mit hohem Risiko eine Restrukturierung durchzuführen und mit hohem Aufschlag weiter zu verkaufen.
Ja, ich habe so ein bisschen gehört, dass da die Handbremse etwas angezogen ist bei den Finanzinvestoren bei Automotive. Aber haben sie nicht so.
Ja, gespürt. Also ich würde sagen, es gibt die ganze Bandbreite. Ne? Es ist natürlich momentan sehr riskant. Es gibt, anders als vor ein paar Jahren, Unternehmen, die auch schlichtweg keine Zukunft haben werden, weil die Technologie obsolet wird. Aber es gibt ja auch durchaus Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel, einer macht den Lumpensammler, jemand muss auch Ersatzteile fertigen. Wie schon beschrieben, auch eine Diesel-Einspritzpumpe brauche ich ja noch 20 Jahre, wenn ich sie ersetzen möchte bei einem bestehenden rumfahrenden Auto. Also das heißt, auch da kann noch ein Geschäftsmodell drin sein.
Also Buy and Build typischerweise, dass ich sage, wenn ich was kaufe, kaufe ich ganz viel in der Art, dann kann ich ein bisschen an der Kostenstruktur auch nochmal was machen.
Und warum muss ich in Zukunft noch eine Ersatzteile fertigen? Kann ich die nicht einfach einen Stapel davon noch produzieren als letzte Serie und die ins Regal legen?
Das kommt sehr aufs Bauteil an. Es gibt Autoteile, bei denen das problemlos möglich ist. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein kleines Kunststoffteil haben fürs Interieur, das kann man auf der einen Seite gut lagern. Es wird auch nicht schlecht, in Anführungszeichen. Es gibt aber andere Bauteile, die sich nicht gut lagern lassen. Also zum Beispiel eine Dichtung, die altert. Ne, die können Sie nicht dauerhaft 20 Jahre im Regal liegen haben. Die müssen Sie frisch fertigen. Es gibt auch Bauteile, die durch Lagerung kaputt gehen. Es gibt auch Bauteile, die einfach so groß und so sperrig sind, dass sich das nicht wirklich anbietet. Also eine Kühlerhaube ist nicht so attraktiv einzulagern wie ein Knopf.
Ja. Das stimmt.
Ja. Das heißt, da werden viele Firmen dann, und das ist auch ein bisschen typisch für die Branche, dann noch eine lange Zukunft haben.
Ja.
Länger als man das vielleicht in anderen,
genau. Also wenn
in
Sie
anderen
beim,
Branchen dann kennen würde. Ja.
Genau, also wenn Sie jetzt bei einem deutschen Premium-Hersteller ein Auto kaufen, dann haben Sie die Garantie, dass Sie auch für 20, 30 Jahre danach noch versorgt werden mit Teilen. Das ist sogar ein durchaus einträgliches Geschäft für die OEMs, aber auch einfach Teil des Wertversprechens. Sie würden keinen Porsche kaufen, wenn Sie später keine Ersatzteile dafür bekommen würden.
Wie bekommen wir das Unternehmen an den Mann ganz konkret? Was findet da statt? Ein Asset-Deal oder ein Insolvenzplan, ein Share-Deal?
Der in meinen Augen häufigste Fall ist ein Asset-Deal, also sprich ein Investor kriegt das Unternehmen angeboten, macht eine Due Diligence, also prüft das Unternehmen, entscheidet sich, ein Kaufangebot zu unterbreiten, wird aber nicht die bestehende Legal Entity erwerben mit allen daran hängenden Forderungen und Risiken, sondern in der Regel einfach das Geschäft sozusagen rauskaufen in Form eines Asset Deals, in eine neue Gesellschaft überführen und dann fortführen. Und die bestehende Legal Entity in der Insolvenz bleibt beim Verwalter und wird von diesem dann später liquidiert.
Dann haben wir die klassische übertragene Sanierung, wie wir die auch aus anderen Branchen kennen. Mit der Besonderheit, dass wir auf der Kundenseite eben eine besonders stabile Beziehung haben.
Der Investor, sei es jetzt nun ein Wettbewerber oder ein Finanzinvestor, der kauft dann das ganze Ding mit Sack und Pack, wie es steht und liegt, oder?
Es gibt alle Varianten. Das ist der für den Insolvenzverwalter bequemste Fall. Es gibt natürlich auch den Fall, dass ein Investor bereit ist, Unternehmensteile zu erwerben, aber nicht alles. Also wir sprechen da auf der einen Seite dann sozusagen von dem Verkauf im Ganzen und im anderen von sogenannten Carve-Outs, also einem Teilverkauf. Genau. Und es gibt jetzt hier noch eine weitere Besonderheit im Vergleich zu anderen Unternehmen. Sagen wir haben einen Investor gefunden. Der Investor ist bereit, das ganze Unternehmen zu kaufen. Ja. Dann hat er aktuell ein Geschäft, in dem wahrscheinlich die Preise nicht stimmen, die Zahlungsbedingungen nicht stimmen. Ich habe einen historisch gewachsenen Wildwuchs an Konditionen. Und der Investor hat hier einmalig die Chance, das auf einmal glatt zu ziehen. Das wird er versuchen zu tun in Form eines sogenannten Trade Agreements. Das heißt, er wird jetzt einmal als Teil des Verkaufsprozesses auf die Kunden zugehen und sagen, ich hätte gerne A, B, C, D von dir, Preiserhöhung, Zahlungszielanpassung, Materialgleichklauseln etc. etc. Schließt einmalig einen komplexen Vertrag ab, der aber damit eine stabile Zukunft fürs Unternehmen sichert.
Technisch hat der ja im Grunde genommen noch keine Verhandlungsposition. Er hat ja noch nichts in der Hand, vereinbart aber trotzdem schon etwas mit dem Kunden. Das heißt, das Ganze steht dann unter einer aufschiebenden Bedingung, dass.
Genau. Man muss sich das hier auch so vorstellen, dass der Investor nur kaufen wird, wenn die Kunden ihm signalisiert haben, dass sie auch bereit sind, mit ihm fortzuführen und weiterzumachen. Das heißt, eigentlich stellt sich der Investor bei den Kunden vor, bekommt dort ein positives Signal. Man signalisiert ihm, ja, wir würden uns freuen, wenn du dieses Werk von mir aus erwirbst. Dann spricht man über die Bedingungen dafür, nämlich dieses besagte Trade Agreement. Und das wäre eine aufschiebende Bedingung für das Asset Purchase Agreement mit dem Insolvenzverwalter. Ja.
Also letztlich haben wir eine ganz normale übertragende Sanierung, nur mit diesem besonders großen Hebel in Bezug auf die Kundenbeziehung. Wäre eigentlich schick, wenn wir das nicht in anderen Branchen auch hätten, oder Gerhard?
Absolut.
Das wäre super. Das heißt, ich habe sozusagen eine übertragende Sanierung bei dem Teilehersteller dann hier, der für die Serie wichtig ist, mit einmal wünscht dir was.
Richtig. Abhängigkeit ist immer zweiseitig.
Ja, spannend ist das. Das mit den Trade Agreements ist wirklich ein Spezifikum, denke ich, für die Branche, für die Konstellation. Bei der nächsten Folge wollen wir uns darum unterhalten, wenn man die Firma nicht als Ganzes fortführen kann, sondern einzelne Teile davon und wie das dann funktioniert. Ja, dann bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.